Question: have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to MegaBabe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get MegaBabe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to MegaBabeBeauty.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die Organized Team Activities, die sogenannten OTAs, haben begonnen. Wir sehen zum ersten Mal Rookies in NFL-Trikots, neue Spieler bei neuen Teams in Aktion. Das wird jetzt auch noch ein bisschen so weitergehen, wie man im Franken sagt, a weng, bis in den Juni. Im Juni gibt's dann noch Minicamps, bevor die NFL dann nochmal in einen kleinen Sommerschlaf sich zurückzieht. Aber es riecht schon so ein bisschen nach Saison und wir wollen, nachdem Free Agency und Draft Geschichte sind, natürlich auch mal ein wenig vorausblicken auf die neue Spielzeit 2024 und wollen uns überlegen, welche Teams machen im Vergleich zur Vorsaison den größten Sprung? Wir, das sind heute Grille vom Kicker. Servus.
Servus zusammen. Ich kann das Aveng noch sogar Aveng untermalen. Also gleich mal zwei Aveng, ne? Hab's mir extra zweimal auch so gedacht. Und zwar ziemlich genau 100 Tage, bis es dann losgeht. Also das ist doch überschaubar.
Da kann man schon so Kreuzle machen. Machst du auch schon Kreuzchen auf deinem Kalender, Jan?
Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir hier ein Minicamp zusammengebracht haben, dass wir die Zeit noch ein bisschen totschlagen können. Ich hoffe, du hast hier ein paar gute Teambuilding-Maßnahmen überlebt, Daddy.
Ja,
los geht's.
Das machen wir dann im Juli im Biergarten, wenn diese Europameisterschaft auch rum ist und wir alle wieder ein bisschen Ruhe haben. Als letzten Mann im Bunde begrüßen wir Konstantin, unseren Tape-Grinder. Servus, Konsti, grüß dich.
Servus. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Zeit wird's.
Gut, bevor wir zu diesen Most Improved Teams oder Teams, die eine positive Überraschung sein könnten, 2024 kommen, schauen wir erstmal noch kurz auf Breaking News. Naja, so Breaking sind die nicht mehr, aber Jared Goff, der Quarterback der Detroit Lions, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. 4 Jahre, 212 Millionen in total, also ne, schwarz auf weiß, ob das dann tatsächlich so kommt, ist ja meistens eher unwahrscheinlich, aber 4 Jahre, 212 Millionen, das macht nach Adam Riese 53 Millionen durchschnittliches Jahresgehalt. Damit ist er auf Platz 2 in der NFL, knapp hinter Joe Burrow. So, wenn euch jemand gesagt hätte, Jared Goff unterschreibt so einen Vertrag, hättet ihr vor ein paar Wochen gesagt, ja, natürlich, hat er sich verdient. 9.000 Yards geworfen in den letzten 2 Jahren und fast 60 Touchdowns. Lag das jetzt an ihm oder vielleicht doch am offensiven System von Coordinator Ben Johnson? Konsti, was sagst du?
Überrascht hat es mich nicht. Also dadurch, dass er dieses Lions-Franchise natürlich mit viel Hilfe, mit einem guten Trainer oder generell guten Coaching schon endlich mal auf eine richtige Bahn geführt hat. Aber da war er schon einer der großen Hauptfaktoren. Du hast natürlich auch Amon-Ra, der da sei auch Goffs Zahlen ganz gut hilft. Aber wenn man diesen Vergleich mal anschaut in den letzten beiden Jahren, gibt es kaum Quarterbacks, die bedeutend von den Zahlen zumindest besser waren als Goff. Und damit, gut, von den 212 Millionen sind nur 170 garantiert. Aber damit hast du dein Quarterback für die kommenden Jahre, die ja bei den Lions, das ja auch noch ein relativ junges Team sind, wirklich gut aussehen, hast jetzt mal unter Dach und Fach gebracht. Von daher habe ich es mir schon vorstellen können, dass es im Endeffekt ganz so hoch ausfällt. Gut. Aber es ist die NFL, die Zahlen werden immer nur noch größer, von daher. Und es ist ja auch, wie gesagt, wie du selber gesagt hast, irgendwo verdient, wenn du dir die reinen Zahlen anschaust.
Absolut, es bringt ja auch einfach das mit sich, er konnte sich ja eben mit seinen ganzen Fakten auch an den Tisch setzen und sagen, hey, ich habe euch das erste Mal jetzt zu zwei Playoff-Siegen seit 1957 geführt, also sowas zieht natürlich dann seine Zahlen untermauern, dass ich habe auch einen Vergleich gesehen mit Stafford und Goff, klar, Stafford war dann auch verletzt in den letzten Jahren immer mal wieder, aber insgesamt sind die wirklich von den Zahlen her fast identisch, also dieser Tausch hat sich wirklich für beide Franchises absolut gerechnet, Stafford, wissen wir ja, hat ja den Super Bowl gewonnen. Und ja, und der Goff, der ja immer schon als unter Sean McVay bei den Rams ja auch als ja System-Quarterback, also der macht das zuverlässig, was der Trainer von ihm verlangt. Aber bei den Lions, finde ich, ist er da doch nochmal, hat einen Sprung gemacht und hat dann eben mit seinen Playmakern wie Amon-Ra natürlich allen voran auch so seine eigene Note da eingestreut, dass man weiß, okay, auch aus der Not raus, Big Plays und so weiter, das hat er auch alles geliefert. Also Argumente hat er genug gehabt für so einen Vertrag und natürlich andere Kandidaten werden da auch in der nächsten Zeit noch vorbeiziehen. Aber für den Moment kann man auch sagen, er hat sich das durchaus verdient.
Wie du schon ansprichst, also das ist ja diese Huhn- oder Ei-Frage, was ist es denn? Ist es jetzt ein System-Quarterback oder gibt man ihm da, wenn man das so betitelt, zu wenig Credit? Also die gleiche Geschichte hatten wir ja vor ein paar Jahren bei Jimmy Garoppolo, der die 49ers nicht zwingend in den Super Bowl geführt hat. Viele sagen auch, er war dann mitverantwortlich, dass sie ihn gegen die Chiefs eben nicht gewonnen haben, aber der Erfolg war auf dem Papier ja da. Das gleiche auch in San Francisco, liegt natürlich an Shanahan, wenn du den als Head Coach hast, ist immer die Frage, liegt es am Quarterback, liegt es am System? Hast du jetzt mit Brock Purdy, der ja auch irgendwann mal seinen Vertrag verlängern wird. Jan, wie siehst du das? Letztlich kann man es ja nicht beurteilen und nicht entscheiden, an wem es jetzt lag, weil es nicht zu entscheiden ist. Es ist halt, das Ergebnis steht auf dem Papier und es ist dann immer subjektiv, wie man das einschätzt, oder?
Dass viele Quarterbacks teures Geld bekommen und große Verträge unterschreiben, das darf wirklich niemand mehr überraschen. Ich sehe ein gewisses Risiko, wenn man sich die Struktur anschaut. Du hast es gesagt, für 4 Jahre verlängert, nicht wie man es sonst eigentlich kennt, für 5. Und soweit ich das verstanden habe, ist er wirklich die ersten 3 Jahre von einem Cut sicher, weil er einfach so viel garantiertes Geld bekommt, dass sich die Lions da auch ein bisschen unter Druck setzen. Sie hatten mit St. Brown teuer verlängert, sie hatten mit Right Tackle Penny Sewell teuer verlängert. Und wenn man sich das mal anschaut, die Lions bezahlen ihren 5 teuersten Spielern nächstes Jahr 140 Millionen Dollar. Und der Liga-Durchschnitt liegt bei 108 Millionen Dollar. Mhm. Das heißt, sie gehen da in der Spitzengruppe ein gewisses Risiko ein, dass sie ihre besten Spieler sehr teuer bezahlen. Heißt natürlich auf der anderen Seite, da ist weniger Geld für andere Spieler, für Rollenspieler, vielleicht für einen breiteren Kader. Da haben sie natürlich jetzt weniger Möglichkeiten und müssen sehr auf den Draft hoffen, dass sie da in den nächsten Jahren richtig liegen. Weil sonst kommst du irgendwann in die Bredouille, wie Wilson bei den Broncos oder so. Wenn es vielleicht doch nicht mehr funktioniert, musst du dich entscheiden, gibst du viel Geld aus oder machst du mit einem Quarterback weiter, der es vielleicht eigentlich nicht mehr wert ist. Also da aus Lions sich Daumen drücken, dass Jared Goff die nächsten Jahre immer noch Lust hat, diese Zahlen zu produzieren.
Man kann es aber auch von der anderen Seite sehen. Du bringst einfach Sicherheit und ganz, ganz viel Ruhe rein. Jetzt hast du alle deine Topspieler über Jahre gesigned. Damit musst du dir nicht jede Offseason Gedanken machen, oh, à la Vikings, oh, was ist, wenn jetzt Kirk Cousins geht, wie er bei den Vikings jetzt weggegangen ist. Und vor allem in der Division, die ja dann doch jetzt langsam mit den Packers auch, die ja letztes Jahr auch schon echt nicht schlecht aussahen, und jetzt die Bears, die jetzt, werden wir nachher noch drüber reden, aber auch richtig, richtig gut aussehen, plus die Vikings, die du ja mit JJ zumindest nie komplett abschreiben darfst, da brauchst du diese Sicherheit, da brauchst du auch diese Ruhe, und dann kannst du mit deinen Topstars, wenn du denen vertraust und das tun sie, kannst du angreifen.
Da würde ich ein bisschen widersprechen, weil kannst du dir bei einem Quarterback wirklich sicher sein, dass er die nächsten 3 Jahre genau das abliefert, was er dir davor die 2 Jahre abgeliefert hat? Weil sein erstes Jahr zum Beispiel bei den Lions war jetzt nicht so stark, und es gab auch genug andere Beispiele, die ein gutes Jahr hatten, vielleicht auch 2 sehr gute Jahre, und dann plötzlich abgebaut haben, weil sich das Team drumherum verändert hat, weil vielleicht ein neuer Headcoach kommt. Also ich sehe da schon eher mehr Risiko auf Seiten der Lions, dass sie jetzt Jared Goff die Zukunft da noch in die Hand geben, die nächsten 4 Jahre.
Ich sehe so, und so wie bei den meisten Quarterback-Verträgen, zum einen, auch durch diesen Anstieg des Salary-Caps an sich, wird dieser Trend nicht mehr aufzuhalten sein. Und außer du bist, und das ist sehr selten, du bist in der Situation wie die Saints, dass du sagst, okay, wir haben jetzt da einen Derek Carr, das ist so ein, naja, Quarterback, dem gebe ich jetzt natürlich nicht 50 Millionen, aber alle anderen, es gibt irgendwie nur so, okay, du bist es oder du bist es nicht. Und wenn du es bist, und alles andere wäre Blödsinn zu behaupten, bei Jared Goff in Detroit, zumindest unter diesen Voraussetzungen, mit diesem Koordinator Ben Johnson. Da ist er es in den letzten 2 Jahren gewesen. und die Lions waren im NFC Championship Game. Das jetzt irgendwie aufzubrechen oder da blöd zu lange rumzuverhandeln, um dann einen unzufriedenen Spieler zu riskieren. Ich glaube, Jared Goff ist auch ein Spieler, der von seiner Psyche lebt und von seinem Selbstvertrauen, ist es das wahrscheinlich nicht wert. Und wie gesagt, der Markt geht nur in eine Richtung, Grille, und die ist nach oben bei den Quarterbacks.
Absolut. Wir haben auch gar noch nicht das Alter gesagt. Der ist ja mit 29 auch wirklich in einem Bereich, wo du sagen kannst, hey, diese 4 Jahre bringt er eigentlich auch noch absolut. Dazu ist er eben kein mobiler Quarterback in dem Sinne, wo man sich drauf verlassen muss, oder er muss uns ständig alles auch in Grund und Boden laufen, sondern halt, der funktioniert im System, der funktioniert mit seinen Playmakern, und da sehe ich einfach diesen Vertrag über die 4 Jahre auch wirklich, dass das läuft. Dazu ist er noch ein Dome-Quarterback, so als Fun-Fact dazu, also er hat absolut Top-Zahlen immer, wenn es unterm Dach gespielt wird, und da hat er ja bei den Lions schon mal ein Stadion, wo er das ständig daheim machen kann, und in der nächsten Saison ist es zum Beispiel so, dass die Lions nur 3 Mal unter freiem Himmel spielen müssen. Also von dem her kann man sich als Lions-Fan schon mal sicher sein, dass die Zahlen auch nächstes Jahr wahrscheinlich sehr gut sein werden bei Jared Goff.
Ich kann mich an ein Spiel der Lions in Green Bay erinnern, im Schnee, letztes Jahr, vorletzte Saison, letzter Spieltag, das weiß ich noch ganz gut. Da hat mich Goff auch überrascht, weil ich dachte, mit seinen kleinen Händen und so, das im Schnee in Green Bay wird nichts, aber da hat er uns Lügen gestraft. Vielleicht noch kurz zu den Lions. Die Frage ist natürlich, okay, das ist jetzt schon alles auf einen relativ kurzen Zeitraum ausgerichtet, die ganze Geschichte. Also du hast mit 3 Leistungsträgern jetzt massiv verlängert, also auch massiv Geld bezahlt für die nächsten Jahre. Es gibt noch Spieler im Kader wie Taylor Decker, der Left Tackle, Carlton Davis, den haben sie geholt, den Cornerback, Safety, Ifeato Melifonwu, Linebacker Derek Barnes, sind alle Free Agents nach der nächsten Saison. Und dann hast du halt noch Aiden Hutchinson, deinen Franchise-Player oder einen deiner Franchise-Player, der könnte dann nächstes Jahr seinen Vertrag verlängern. Und Sam LaPorta kommt dann auch nicht allzu spät darauf. Also die nächsten Jahre werden spannend, wenn die Lions, glaube ich, in den nächsten Jahren tatsächlich in den Super Bowl einziehen, hat sich alles gelohnt und das Front Office kann sagen, alles richtig gemacht. Wenn nicht, wird's dünn. Aber das haben wir bei den Rams gesehen, das haben wir bei Teams gesehen, die einfach sehr viel Geld ausgeben oder sehr gute Spieler haben und einfach nicht alle halten können. So wie zum Beispiel die New York Jets, auch für die geht es ja jetzt oder nie in diesem Jahr. Vor allem, wenn du einen 100-jährigen Quarterback hast. Vielleicht noch kurz, Konsti, zum Quarterback-Markt, bevor wir zum nächsten Thema kommen. 2018 hat Matt Ryan einen 5-Jahres-Vertrag. Auch hier, wie Jan schon gesagt hat, die meisten Verträge sind halt über 5 Jahre und nicht über 4. Für 150 Millionen unterschrieben. Das war der erste Quarterback, der diese 30 Millionen Jahresgehaltsgrenze gesprengt hat. Damit war er der erste damals. Heute wäre er auf Platz 17, was das durchschnittliche Jahresgehalt bei den Quarterbacks betrifft. Und Trevor Lawrence, Jordan Love und Tango Vailoa sind ja die nächsten, die da anstehen. Und die werden sicherlich nicht für unter 30 Millionen unterschreiben. Und dann wären es knapp 20 Quarterbacks in der Liga, die so viel Geld verdienen. Ist der Quarterback noch wichtiger geworden als vor ein paar Jahren? Gibt's einfach so viel Gute? Oder ist es das Salary Cap? Konsti, was meinst du? Warum ist das so?
Ob's wirklich, oder ob jeder dieser 20 Quarterbacks so viel Geld verdient hat, darüber lässt sich, glaube ich, etwas lachend streiten. Ich bin einfach der Meinung, dadurch, dass wir immer mehr in der Passing League sind oder dass die NFL immer mehr zu einer Passing League wird und das Passing Game immer wichtiger wird und immer mehr Wert darauf gelegt wird, werden halt effektiv 2, 3 Positionen immer und immer besser bezahlt, während alle anderen immer weniger bezahlt werden. Du hast den Quarterback, der als Führer und wichtigster Mann der Offensive das Geld bekommt. Dann hast du den Left Tackle, der die Blindside abdeckt. Und dann hast du den Passrusher. Die 3 Positionen kriegen Jahr für Jahr mehr und mehr Geld, weil einfach das Passing-Game immer mehr das Wichtigste in der NFL ist. Und dann kommen immer noch jetzt mehr noch die Wide Receiver dazu, wo die Top-Leute ja auch zumindest die 20-Millionen-Marke relativ regelmäßig inzwischen knacken. Es ist einfach, die Offensive wird immer wichtiger und das, in der Offensive vor allem das Passing-Game, weil die Runner, die Running-Backs, sieht man ja auch, die kriegen maximal eigentlich 3-Jahres-Verträge, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dass da mal einer noch über 10 Millionen kommt, ist schon eher selten. Deswegen sag ich, daran liegt.
Ich glaube, vielleicht nochmal für den Überblick, wo wir so stehen gerade. Also letztes Jahr haben wir einige Quarterbacks verlängert. Jalen Hurts, 51 Millionen Jahresgehalt im Schnitt. 10 Tage später Lamar Jackson, 52 Millionen. Ist auch sehr lustig, wie sie dann immer, okay, 500.000 fehlen noch, dann haben wir mehr als der vor uns. 3 Monate später, Justin Herbert hat für 52,5 Millionen jährlich unterschrieben, also 5 Jahre 262,5 insgesamt. Und dann nochmal anderthalb Monate später, Joe Burrow hat dann diese 55-Millionen-Grenze gesprengt. Bald sind wir bei 60, oder Grille? Ist nicht mehr aufzuhalten.
Das ist auf gar keinen Fall aufzuhalten. Ich wollte noch sagen, Thomas Müller und ich haben uns letztes Jahr mal so die, oder mitten in der Saison irgendwo war das, mal den Spaß erlaubt und einfach mal durchgezählt, welches Team so irgendwie wirkliche Top-Starting-Quarterbacks haben. Und da haben wir uns irgendwie schon festgestellt, dass nach den Jahren, wo dann Tom Brady, davor Philip Rivers, Roethlisberger und so aufgehört haben, diese alte Garde, dann irgendwie doch so eine kleine Lücke entstanden ist, dass eben du bei vielen Mannschaften, bei vielen Teams sagen kannst, okay, die haben jetzt diesen Mega-Quarterback, der denen wirklich so auf 10, 15 Jahre das vielleicht mal tragen kann, eben nicht. Es ist, finde ich, vom Gefühl her weniger geworden. Und die Leute, die dann eben den Spot haben, und da zählt halt einfach Jared Goff zum Beispiel auch dazu, die können sich dann eben halt diese Monsterverträge da erhandeln und erspielen einfach. Und das ist, finde ich, in den letzten Jahren schon auffällig quasi, dass halt die Teams, die dann sowas haben, das auch unbedingt halten wollen. Oder vielleicht die Broncos dann auch in diesen Russell-Wilson-Deal eingestiegen sind, weil sie halt irgendwie gedacht haben, okay, so groß ist der Markt nicht und dann setzen wir auf so einen alternden Star, der uns vielleicht nochmal 5, 6 Jahre das tragen kann. Das ist dann da zum Beispiel in die Hose gegangen, wie wir alle wissen.
Wie wir alle wissen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. In den letzten Tagen ist ja auch der Spielplan der NFL für 2024 veröffentlicht worden. Unter anderem, dass es ein Spiel in München gibt, ist keine Überraschung, aber dass es die Carolina Panthers sind, die das Heimspiel in München haben, ist auch keine Überraschung, aber dass die New York Giants der Gegner sein werden, hat mich persönlich jetzt auch nicht besonders überrascht. Da war da schon diese Draft-Schalte nach München in der Lederhosen war schon sehr verdächtig von den New York Giants bei einem Pick. Da dachte ich mir, okay, ich höre dir trapsen. Aber abgesehen davon, wir wollen nicht zu tief einsteigen, weil ich finde, das ist immer das Problem, okay, wer hat jetzt ein hartes Schedule, wer hat ein leichtes Schedule, ist natürlich immer gemessen an den Records des Vorjahres. Ich meine, klar, wenn man wie die Buffalo Bills zum Beispiel, die müssen halt gegen die Chiefs spielen und gegen die Ravens spielen, weil sie halt ihre Division gewonnen haben, da haben sie es dann leichter oder schwerer als die Jets oder die Dolphins in der AFC East. Das bleiben schwere Spiele, das ist klar. Aber zu sagen, diese Härte des Spielplans ist fix und definitiv, ist, glaube ich, schwierig zu sagen, weil sich so viel ändert in der Offseason in der NFL, das wissen wir alle. Grille, du hast einen schönen Artikel allerdings über den Spielplan in der NFL auf kicker.de und in der Kicker-App veröffentlicht vor ein paar Tagen. Schaut da gerne mal rein. Rubrik NFL ist leicht zu finden in der Menüleiste. Und dann, wenn da Max steht, dann ist es der Markus Grillenberger. Konsti, was steht bei dir da? Was hast du für ein Kürzel?
CFR.
Na, schau an. Also dann wisst ihr Bescheid. Jan, hast du auch ein Kürzel?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein Kürzel, JHM.
So, dann wird das ein für alle Mal geklärt. Grille, sag doch mal kurz, fass mal diesen Artikel kurz zusammen. Was ist dir aufgefallen bei diesem Schedule-Release in der NFL?
Was natürlich gleich mal ins Auge gestochen ist, das hat sich ja dann relativ früh schon angedeutet, weil es ein paar so vorherige Drops der NFL gab, so ein paar kleine Schmankerl, die sich schon angedeutet haben, sowas wie Super Bowl-Neuauflage, wusste man ja dann, oder halt, ja, was halt einfach am größten hängen geblieben ist, ist, dass einfach die Playoffs quasi neu aufgelegt werden, weil es werden tatsächlich 9 der Playoff-Spiele in der nächsten Saison stattfinden, über die ganze Saison verteilt. Es geht natürlich gleich los mit Chiefs versus Ravens. Das ist natürlich gleich mal ein Schmankerl mit Mahomes gegen Lamar Jackson. Die Rams spielen gegen die Lions. Dann haben wir natürlich, du hast es ja gesagt, die Buffalo Bills spielen mal wieder gegen die Chiefs. Also hier Josh Allen gegen Mahomes. Darauf können wir sich freuen. Das ist dann erst Mitte November. Also das kann schon wieder so ein richtiges Vor-Playoffs-Schmankerl dann werden. Also das sind richtig tolle Nummern. Dann die Packers, die haben natürlich die 49ers, wo sie fast in den Playoffs weitergekommen sind. Also das wird auch richtig stark. Dann die Super Bowl-Neuauflage am 20. Oktober. Also das sind richtig paar richtige Schmankerl. Aaron Rodgers darf wieder in einem Monday-Night-Spiel anfangen. Also das sind alles echt tolle, tolle Nummern, auf die man sich da echt freuen kann.
Ich glaube, was mir aufgefallen ist, ich wusste gar nicht, dass es diese Rubrik gibt, wo es dann auf die Tage Ruhepause zwischen den Spielen geachtet wird und das dann grafisch und statistisch aufgearbeitet wird, macht natürlich Sinn. Und wenn man das mit dieser Stärke des Spielplans kombiniert, dann kann man schon sagen, oh, das Team X hat es aber ganz schön hart getroffen. Konsti, zum Beispiel die Eagles haben da dieses Jahr vermeintlich zumindest viel Ruhezeiten zwischen den Spielen. Die müssen zwar in Woche 1, wissen wir auch, zu ihrem Heimspiel nach Brasilien reisen. Allerdings ist das dann so früh, ist glaube ich ein Freitag und das nächste Spiel ist dann erst Montag oder Monday Night spielen sie dann, also haben sie da relativ viel Zeit dazwischen und auch ansonsten haben sie einen sogenannten Vorteil der Ruhepause von insgesamt 12 Tagen plus im Vergleich zu ihren Gegnern. Ist das für dich auch so ein Thema, was vielleicht sogar noch fast wichtiger ist als diese Härte der Gegner?
Na, ich denke schon, jetzt erst recht, seitdem wir nochmal ein Spiel mehr im Spielplan drin haben. Jeder Tag, jede Stunde Ruhe, den sich die Spieler da gönnen können, ist wertvoll, sagen die Spieler ja auch immer wieder selber, dass für sie diese Ruhetage, die sie zwischen Spielen haben, wichtiger sind als viele Trainings. Einfach weil der Körper in so einem massiv anstrengenden und auch bestrafenden Sport wie Football einfach diese Ruhe braucht. Und dann, wenn du einen Tag mehr Ruhe hast, wenn alles ein bisschen weniger wehtut, wenn du dich leichter bewegen kannst ohne Schmerzen, dann kannst du auch eine höhere Leistungsgrenze abrufen. Also von daher würde ich schon behaupten, das macht schon einiges aus. Ist natürlich aber auch nicht das Einzige, was die Eagles Spiele gewinnen werden lässt.
Was ja auch immer ganz witzig ist, es gibt ja dann auch immer die Auflistung was denn der Spielplan mit sich bringt, der Meilen, die Teams zurück oder überbrücken müssen. Da haben zum Beispiel die Chargers diesmal die A-Karte gezogen mit über 26.000 Meilen und 36 verschiedene Timezonen, die sie irgendwie alle ansteuern müssen. Auf der anderen Seite stehen da zum Beispiel die Washington Commanders, die im Vergleich dazu gerade mal knapp über 10.000. Also das ist ja 2,5-mal so viel mehr, was die Chargers da an Reisestrecke überbrücken müssen. Das ist natürlich vielleicht auch so ein mini kleines Mühe, wo du dann als Spieler vielleicht irgendwann mal mitten in der Saison, am Ende der Saison dann noch denkst, sagen wir mal, wir müssen da ewig lange Flugmeilen irgendwie ständig überbringen und andere Teams vielleicht nicht so. Also da spielen, wie du schon angedeutet hast, Daddy, viele Faktoren mit rein. Ich finde halt das immer noch ziemlich witzig, weil das kann man ja wirklich messen, dass da einfach extrem viele Reisestrapazen für manche Teams anstehen.
Was, glaube ich, auch so ein Faktor natürlich ist für jedes einzelne Team, ist, wann ist unsere Bye-Week? Ich glaube, da kann sich jeder Fan dann selbst ein Bild machen. Wir werden jetzt nicht alle Bye-Weeks vorlesen, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber ich glaube schon, je später in der Saison, desto beliebter sind dann diese Bye-Weeks für die einzelnen Teams. Und dazu kommt natürlich auch die Frage, wie oft müssen wir zum Beispiel hintereinander auswärts spielen? Da haben die Buffalo Bills so einen Stretch in der Mitte der Saison, da spielen sie bei den Ravens, bei den Texans und bei den Jets. Also das ist schon 3 Wochen hintereinander, ohne Bye-Week dazwischen. Also das ist schon brutal. Und ja, also wir werden sehen, was dann am Ende dabei rumkommt. Das Schedule wird nicht entscheidend sein, ob euer Team in die Playoffs kommt oder nicht. Wie Konsti schon sagt, die Eagles zum Beispiel haben schon sehr viel richtig gemacht in der Offseason und im Draft. Da wird der Spielplan nur helfen können, wenn das noch oben drauf kommt, wunderbar. Jan, wir haben schon gesagt, am 10. November in der Allianz Arena, da wirst du natürlich wieder am Start sein, gehe ich mal schwer davon aus, die New York Giants bei den Panthers. Freust du dich drauf? Und wenn ja, warum? Abgesehen davon, dass es vor deiner Haustür ist, sozusagen, mehr oder weniger.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass ich wieder da sein kann. Ich habe es auch mit Grille gestern ganz kurz angesprochen. Ich kann das auch nicht mehr hören, dass da Leute meckern, welche Teams dann in München sind oder in Frankfurt und ob das jetzt ein attraktives Spiel ist oder nicht. Ich kann von den letzten 2 Jahren sagen, und ich glaube, da werden mir viele Leute zustimmen, die in den Stadien waren, es ist egal, welches Team da ist. Die Stimmung im Stadion, die Stimmung in der Stadt ist auf jeden Fall gut. Die Leute freuen sich, dass die NFL da ist. Die haben da Bock drauf. Colts gegen Patriots war alles andere als ein Leckerbissen. Es gab trotzdem viel zu erzählen. Es gab viele Geschichten um die Spieler, um die Trainer. Wie geht's jetzt weiter für die Teams? Da gibt's immer was, woran man sich irgendwie aufreiben kann, worüber man sprechen kann. Natürlich hätte man lieber jedes Jahr die Chiefs oder die Ravens oder die Lions oder wen auch immer da. Aber ich hätte trotzdem mega Lust, mir auch dieses Jahr die Giants und die Panthers anzugucken. Wie haben die sich entwickelt? Vielleicht überraschen sie uns. Also ich kann es da wirklich nicht mehr hören, wenn Leute da rummeckern. Wir mussten so lange auf die NFL in Deutschland warten. Jetzt haben wir sie einmal pro Jahr. Jeder, der eine Karte hat, kann sich glücklich schätzen. Fertig.
Und Jeder, der eine Karte hat, du sagst es. Also, wenn man mal realistisch ist, und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, eine Karte zu bekommen, für die Fans relativ klein, weil jetzt ist es wieder nur ein Spiel. Letztes Jahr hatten wir ja zwei in Deutschland, und da stehst du dann wieder in der Warteschlange zusammen mit 2,5 Millionen anderen Leuten, die da ein Ticket ergattern wollen. Lasst euch davon nicht ärgern, zumindest nicht. Also, wenn ihr eine Karte bekommt, seht es eher wie so ein Lottogewinn. Und wenn ihr keine Karte bekommt, dann ist es einfach die wahrscheinlichere Variante. Und wenn ihr keine Karte habt, dann fahrt trotzdem nach München. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Die Stadt an diesem Wochenende, das sagen wir mal vom Freitagabend geht's los, bis zum Spiel dann am Sonntag. Also, das ist in NFL getaucht. Jedes Wirtshaus gehört gefühlt irgendeinem anderen Team. Ist überall, seht ihr NFL-Banner, und es werden Aktionen stattfinden, sicherlich noch mehr als vor 2 Jahren. Also lasst euch da nicht entmutigen und kommt nach München. Das sollte eine Reise wert sein. Werbung Ende.
Question. Have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to Megababe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get Megababe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to megababebeauty.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our 6 pools on 3 different levels for a perfect view of our massive screen. Touchdown! Plenty of seating options, from cozy day beds to private temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Gut, kommen wir zu den Teams, die den größten Sprung machen. 2024, aus unserer Sicht zumindest. Das ist Definitionssache. Natürlich, die größten Sprung ist, wenn ein Team 3 Spiele mehr gewinnt als letztes Jahr, oder heißt das, ein Team kommt in die Playoffs. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich glaube, wir haben da auch quer durch den Gemüsegarten einiges für euch parat. Fangen wir an mit Grille und seinem ersten Team aus Nashville.
Ja, ich habe mich tatsächlich für die Tennessee Titans entschieden. Und zwar erstmal darum, weil sie einfach extrem viel gemacht haben in meinen Augen, aber darüber nicht sonderlich viel geredet wurde. Also man hat natürlich mitbekommen, dass General Manager Rand Carthen, der erst seit 23 im Amt ist, Calvin Ridley für über 20 Millionen von den Jaguars aus der eigenen Division quasi geholt hat. Und wer da so ein wenig gestutzt hat, oh, der ist natürlich auch mit fast 30 schon in einem Alter, wo man sagt, okay, hat er das noch verdient? Wir wissen alle, dass er das natürlich kann. Das ist ein guter Receiver. Aber das war so ein kleiner Splash, der da gelandet wurde, wo man drüber geredet hat. Ansonsten ist aber extrem viel mehr noch passiert. Also die haben auch für Topgehalt Tony Pollard geholt. Das muss er natürlich erstmal mit der O-Line dann hinkriegen. Irgendwie solche Zahlen, die er in den letzten Jahren, ausgeklammert letztes Jahr, da war er ja nicht mehr so gut, auch wieder hinbringen muss. Tyler Boyd haben es noch geholt, also von den Bengals, kennt ja Daddy noch sehr gut bestimmt. Der ist für relativ wenig Geld für ein Jahr geangelt worden. Ja, und dann sind halt noch so andere Sachen passiert. Also Legarius Sneed als Top Cornerback auf dem Markt geholt, um diese Secondary mal aufzuplustern. Und wenn man was über die Titans in den letzten Jahren gelernt hat, dann ist es, dass die Defense ja immer sehr stark in der Linebacker-Front gegen den Lauf agiert, aber gerade über die Luft teilweise extrem einfach geschlagen wurde. Es hat vor 2 Jahren unter Ex-Trainer Mike Vrabel noch dazu geführt, dass er wirklich die Top-Verteidigung gegen den Lauf hatten, aber die mit Abstand schlechteste gegen Quarterback-Würfe. Und da hast du ja natürlich jetzt mit Legarius Sneed jemanden, der da sofort einfach Impact reinbringt. Cornerback Awuzie von den Bengals haben sie auch noch geholt. Also ich finde, da sind wirklich extrem viele Sachen passiert. Lloyd Cushenberry haben sie auch noch von den Broncos als Center geholt, um da wirklich auch angesprochene O-Line noch zu verstärken, um da eben mit Laufspiel, das ja irgendwie so die Titans-DNA auch ist, hatte das Defense-Spiel und irgendwie hatte Laufarbeit, was man über Derrick Henry ja in den letzten Jahren ja auch oft genug gesehen hatte. Also ich finde, da ist extrem viel passiert, das auf dem Papier nach was aussieht, was irgendwie echt überraschen kann.
Wir haben ja in den letzten Wochen, vor allem auch dann nach dem Draft, relativ viel darüber geredet, dass man Quarterbacks in eine Situation bringen muss, vor allem junge Quarterbacks, in denen sie Erfolg haben können. Und ich meine, in seinem vergangenen Jahr mit Will Levis, die Offense war jetzt nicht allzu toll, um es gelinde auszudrücken. Und er hatte aber auch nicht wirklich viel Hilfe. Also wenn irgendwie Traylon Burks dein bester Receiver ist, auf dem Papier zumindest. Jetzt haben sie ihn gut umgeben. Jetzt hat er Waffen. Jetzt hat er auch eine O-Line, die zumindest wieder ein bisschen was aushält. Die war ja auch vor allem nach dem Ruhestand von Tyler Lewan dann auf der Blindside bisschen anfällig. Jetzt haben sie da J.C. Latham noch gedraftet. Mhm. Also jetzt hat Will Levis zumindest mal eine Umgebung, wo er Erfolg haben kann, was er dann daraus macht und ob er dann seinen Hype, den er zwischendurch zumindest mal hatte, rechtfertigt. Das wird sich jetzt dann in der kommenden Saison zeigen. Aber er hat jetzt eine Umgebung. Da stimme ich mit Grille absolut zu.
Ja, Grille, dann Butter bei den Fische oder Jan, hast du noch was zu den Titans?
Ich finde es spannend, dass sie sich ein bisschen breiter aufgestellt haben. Wenn man mal schaut, letztes Jahr 180 Passing Yards pro Spiel, das war Platz 29. Da hatten sie 14 Receiving Touchdowns, davon waren 7 von DeAndre Hopkins. Also das war alles relativ leicht auszurechnen. Und jetzt sind sie weg von Henry, jetzt haben sie mehr Receiver, die sie anspielen können. Da bin ich guter Hoffnung, dass die Titans vielleicht ein bisschen attraktiver sich präsentieren werden in der Offensive, weil sie hatten auch nur 18 Punkte im Schnitt pro Spiel. Das war auch ziemlich weit unten in der NFL. Also da hat man schon gesehen, dass sie da relativ schnell an ihre Limits stoßen.
Du hast vor allem, habe ich jetzt gar noch nicht erwähnt, wollte ich jetzt eben darauf noch zu sprechen kommen, mit Brian Callahan, einen langjährigen Bengals Offensive Coordinator. Und da wissen wir ja, was der mit Joe Burrow und Co. dann da angestellt hat. Und da davor war er zum Beispiel auch bei den Broncos unter Peyton Manning 2016 der Quarterbacks Coach, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Also der bringt da schon eine DNA mit, die hat er auch gesagt, will er mit einbringen und nicht dabei vergessen lassen, dass die Titans eben für diesen harten Football stehen, aber gerade diese Erfahrung, die Callahan da reinbringt als Pass-Experte und Quarterback-Experte, das, davon kann halt Will Levis mit diesem Receiving-Core, das er da eben hat, und Burks wird dann eben auch erwartet, dass er ohne jetzt allzu großen Druck jetzt da auch mal irgendwie in seinem dritten Jahr dann mal ein bisschen mehr abgeht sozusagen. Also wenn dann Will Levis eben funktioniert mit dieser O-Line, mit diesen Receivern, dann kann da eben auch mal Quarterback-Sheets am Ende stehen, die eben weit weg von Tannehill sind, weil was man da in den letzten Jahren gesehen hat, da ist ja auch, ja klar, 2-3 Touchdown-Pässe hat er oft gehabt, aber am Ende standen 127 Passing-Yards. Und da kann, wenn Will Levis da ein bisschen mehr schleudert quasi und dann seine Spieler findet, da auch mal seine 300er-Yard-Spiele abliefern. Also das klingt, wie gesagt, auf dem Papier wirklich sehr, sehr interessant. Da haben sie echt auch investiert dafür. Aber mit Callahan vielleicht dann der allergrößte Schlüssel, der da einfach mal, ja, Spektakel auch reinbringt.
Vielleicht ist sogar der Papa von Callahan der größte Schlüssel, weil der coacht jetzt die O-Line und ist eine O-Line-Coaching-Legende in der NFL. Schauen wir mal, Grille, sag an, gewinnen die jetzt die Division oder...
Ja,
sind sie halt ein bisschen besser als letztes Jahr.
Also,
aber Houston, Indianapolis,
genau,
Jacksonville, das ist ja auch kein, nicht handverlesen.
Genau, die AFC South ist auch eine sehr interessante Division, allen voran natürlich die Texans mit der Feel-Good-Story, die sie einfach fortschreiben wollen, und Anthony Richardson bei den Colts dann auch, wenn der funktioniert, habt ihr in der letzten Folge auch drüber geredet, das kann ja auch explodieren. Aber ich sag mal so, also nicht nur ein bisschen besser, sondern ich würde schon den Ding eingehen, dass sie vielleicht mit den Texans am Ende um die Division spielen können. Das ist natürlich jetzt weit vorausgeblickt, aber ich habe ja nicht die Titans einfach so genommen, sondern ich glaube da irgendwie wirklich dran, dass die wirklich, wirklich um die Playoffs und vielleicht um die Division dann auch mitspielen können.
Gut, Tennessee wird einen Sprung machen. Jan, die... Das Team, das du jetzt hast, da geht es nämlich nicht darum, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Das haben sie in den letzten Jahren oft genug schon bewiesen. Dann gab es letztes Jahr Umstände, die das verhindert haben, auf der wichtigsten Position im Football. Warum glaubst du, dass dein erstes Team einen Sprung machen wird? Und da reden wir dann schon von AFC Championship Game mindestens, oder?
So sieht's aus. Ich habe mich für die Cincinnati Bengals entschieden. Da würde ich sagen, muss man aus zwei Gesichtspunkten draufschauen. Erstens tabellarisch, vor zwei Jahren haben sie noch die Division gewonnen. Letztes Jahr waren sie Letzter in der Division, das heißt keine Playoffs, kein Erfolg, frühe Saison aus. Dann finde ich, muss man aber auch ein bisschen auf das gucken, was auf dem Spielfeld passiert ist. Sie hatten eine positive Bilanz, obwohl sie Letzter wurden. Sie hatten 9 Siege und 8 Niederlagen. Die Buccaneers haben damit ihre Division gewonnen, die Packers sind damit in die Playoffs eingezogen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da alles komplett eine Katastrophe war und sie jetzt wie Phönix aus der Asche sich komplett neu erfinden müssen. Aber du hast es angesprochen, es wird sich um einen Mann drehen und das ist Joe Burrow, der letztes Jahr mit einer Wadenverletzung früh zu kämpfen hatte, nicht wirklich fit gewirkt hat, auch wenn er dann gespielt hat. Dann hat er sich in Woche 11 eine Handverletzung zugezogen, OP, Saison aus, und damit war dann irgendwie auch die Saison der Cincinnati Bengals gelaufen. Also da habe ich schon die Hoffnung, wenn man sich den Kader anschaut, dass sie mit einem fitten Quarterback, der sie durch die ganze Saison bringt, auch wieder eine deutlich bessere Rolle spielen und in der schwierigen AFC North auch wieder angreifen können. Denn da muss man ganz klar sagen, mit einem gesunden Joe Burrow gehören sie auf jeden Fall in die Playoffs. Er hat das schon bewiesen, dass er, auch wenn die O-Line mal nicht so gut ist oder die Receiver nicht so gut ist, dass er alleine Spiele gewinnen kann, dass er alleine einen langen Playoff-Run initiieren kann. Deshalb beschützt ihn, haltet ihn gesund und dann, glaube ich, werden wir wieder ganz, ganz andere Bengals in der nächsten Saison sehen.
Wo siehst du die Bengals, Konsti? Für dich AFC-Contender wieder oder haben sie auch zu viele Abgänge zu verkraften? Hashtag Tyler Boyd zum Beispiel.
Nee, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das, wie sagt man so schön, ein Ausrutscherjahr war und dass es dann jetzt wieder nach oben geht. Für mich, als wir unsere Teams besprochen haben, waren die Bengals auch so ein bisschen so ein Cheat-Pick, weil für mich ganz klar war, dass das im letzten Jahr, sorry Jan, wollte ich nicht persönlich angreifen. Nein, aber für mich war ganz klar, das letzte Jahr ist halt einfach aus dem Ruder gelaufen, weil Joe Burrow dann weg war und dann wenn dein Quarterback ausfällt, hast du in den letzten Jahren zu Genüge gesehen, dann kann es nicht mehr klappen. Wir haben auch im letzten Jahr über die Jets in der Offseason lang gesprochen, wie gut sie sein werden. Was waren 6 Snaps? Aaron Rodgers war raus und die Jets, die Saison von den Jets war beendet. Wenn dein Quarterback, dein Star-Quarterback weg ist, kannst du deine Saison im Normalfall vergessen. Und so war es halt bei den Bengals auch. Solange er jetzt wieder fit ist, glaube ich, da wird sich das schnell wieder ändern.
Man muss aber auch dazu sagen, dass es nicht nur Burrows Verletzung alleine war. Wenn man sich auch mal die andere Seite des Feldes anschaut, sie haben 375 Yards pro Spiel zugelassen, zweitschlechtester Wert. Nur die Commanders waren noch schlechter. Und da muss man leider das Safety-Duo vom letzten Jahr mit reinnehmen, Dax Hill und Nick Scott. Die waren wirklich nicht gut. Letzterer wurde jetzt auch entlassen. Und da haben sie Von Bell zurückgeholt, der hatte einen Abstecher bei den Panthers. Und sie haben jetzt noch Geno Stone mit dazugenommen, der 7 Interceptions letztes Jahr hatte, um da einfach auch in der Defensive nochmal was zu machen. Also klar, es steht und fällt mit dem Quarterback. Wenn der sich verletzt, dann ist da ein Bruch im Spiel. Aber auch bei der Defensive erwarte ich mir, dass sie da dieses Jahr wieder einen Schritt nach vorne machen. Weil nur mit einem Quarterback, der wieder da ist, ist es dann auch nicht immer getan.
Vielleicht muss man da bei den Bengals natürlich auch die Division bedenken. Also wir haben ja letzte Folge haben wir schon gesprochen über die vermeintlich stärksten Divisions in der Liga und da hatten wir jetzt die AFC Nord, glaube ich, nicht dabei, aber die hat da, glaube ich, auch ein Wörtchen mitzureden. Grille, hast du noch was zu den Cincinnati Bengals zu sagen?
Ja, es hat ja indirekt damit zu tun, auch was ich vorhin gesprochen habe. Also mit Callahan haben sie natürlich ihren Offensive Coordinator verloren. Da haben sie jetzt den Pitcher dann als ehemaligen Quarterbacks Coach quasi promoted. Also der rückt jetzt in die Position rein. Das muss sich natürlich auch erst einspielen, weil mit Callahan hast du eben einen gehabt, der hier gerade Burrow und Ja'Marr Chase echt am ständigen Scheinen gehalten hat, wenn die zwei zusammen auf dem Feld waren. Also das ist spannend. Und dann über Joe Mixon nur kurz gesagt, der ist dann jetzt zu den Texans abmarschiert. Also auch da haben sie einen absoluten Playmaker über die letzten Jahre, der echt extrem wichtig immer war, auch verloren. Also es ist schon spannend in Verbindung mit der Defense von Jan angesprochen. Also da gibt's schon Baustellen und diese AFC Nord verzeiht dir dann halt einfach gar nichts. Also da hast du dann mit Ravens und Steelers da ständig auch Gegner drin, die dir dann einfach Niederlagen zufügen. Und wenn du dann mal da einen Stretch hast, wo wieder mal wie letztes Jahr nichts läuft, dann kannst du da schnell hinten liegen und das dann kaum mehr aufholen.
Ein mittelgroßes Fragezeichen würde ich auch noch hinter Receiver T. Higgins machen. Der hat den Franchise-Tag bekommen. Er wollte dann getradet werden. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie keinen neuen Deal zustande gebracht als einer der wenigen Spieler mit Franchise-Tag. Da haben sich sehr viele einigen können. Da bin ich sehr gespannt, was für eine Leistung er zeigt, ob er irgendwie bockig ist, erstmal die Minicamps auslässt und so weiter. Man kennt die Spielchen ja. Oder ob er das alles beiseite legen kann und wirklich den Bengals in der Offensive weiterhelfen kann.
Jermaine Burton, der Rookie, scharrt schon mit den Hufen. Muss er sowieso, weil Tyler Boyd ist ja schon weg. Und T. Higgins, da sollten wir, glaube ich, diese, 6. Juni Deadline, da verändert sich die Vertragssituation nochmal. Und dementsprechend auch die Belastung auf den Cap für ein Team, das eventuell T. Higgins sich ertraden möchte, zum Beispiel. Also warten wir mal ab, da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht zwingend gesprochen. Kommen wir zum nächsten Team. Schauen wir in die Windy City zu Konsti. Die haben sich ja schon in den letzten Jahren gesteigert und verbessert. Aber du meinst, sie machen jetzt nochmal einen einen fetten Sprung 2024.
Ich bin sehr überzeugt, dass die Bears einen ordentlichen Satz machen. Wir hatten es in den letzten Folgen ja immer wieder, dass die Offseason von Chicago bislang eine ganz, ganz besondere war. Ich habe auch noch mal in einem Artikel von Adrian Franke geschaut. Der meinte, allein nur zum Draft, Franchise-altering, also Franchise-verändernd. Und genauso sehe ich es auch. Was mir in der Diskussion mit den Bears immer so ein bisschen zu kurz kommt, das klingt jetzt ein bisschen ja herablassend, aber so schlecht waren die Bears im letzten Jahr auch nicht.
Nee.
Also sie hatten eine Bilanz von 7-10. Ich sag aber jetzt mit den ganzen Neuerungen, und da gibt's einige zu besprechen, können sie definitiv auch in Richtung Playoffs gucken und zumindest mal Detroit angreifen, meiner Meinung nach. Aber du hast einen großartigen neuen Running Back in DeAndre Swift, der letztes Jahr über 1000 Rushing Yards hatte bei den Eagles und zum ersten Mal im Pro Bowl kam. Du hast dir Safety Kevin Byard geholt, der auch aus Philly kam und so ein bisschen der Ersatz für Eddie Jackson sein soll. Der war, soweit ich weiß, zweimal Interception Leader in der NFL. Plus in der Offense hast du auch nochmal halt großartig nachgelegt, hast neben DJ Moore, der ja schon vor dem letzten Jahr kam, hast du dir jetzt noch Keenan Allen, einen zweiten erfahrenen, großartigen Wide Receiver geholt. Und das sind alles Waffen für deinen jungen Quarterback, den du dir auch in dem DJ Moore Trade ja quasi mitgeholt hast, auch wenn es ein Jahr Verzögerung hatte. Und zwar Caleb Williams, den du dir jetzt an 1 geholt hast. Also du hast jetzt eine unfassbar starke Offense, die sowohl Erfahrung hat, dann hast du ja zusätzlich noch mit Pick 9 Rome Odunze bekommen, einen der großen 3 Wide Receiver aus dem Draft. Jetzt hast du mit Cole Kmet dann noch, hast du eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Offense und eine Defense, die zumindest mal, die war im letzten Jahr größtenteils durchschnittlich, die hat jetzt noch eine Verstärkung bekommen, dadurch, dass Jalen Johnson gehalten wurde, der auch kein schlechter Corner ist. Der hat für 4 Jahre $76 Millionen unterschrieben. Und da hast du ja auch noch Montez Sweat als Pass-Rusher. Also du hast ganz, ganz viele Grundbausteine da, um jetzt vor allem auch den Rookie-Vertrag deines hoffentlich Franchise-Quarterbacks ausnutzen zu können. Und dieser Cap-Space wurde auch sofort genutzt und jetzt musst du halt angreifen. Und das, glaube ich, werden die Bears, weil sie dafür einfach jetzt so viel allein offensives Talent haben, dass das fast schon klappen muss. Einziger Faktor ist, schlägt Caleb Williams halt sofort ein.
Na klar, das ist immer die entscheidende Frage. Auf der wichtigsten Position hatten wir heute schon ein paar Mal das Thema. Wenn er einschlagen sollte, ich finde ja, dass diese Bears-Defense total unterschätzt wird. Also die Bears-Defense aus dem letzten Drittel der Vorsaison, sagen wir es mal so. Also nach diesem Trade für Montez Sweat, den sie sich geholt haben, kurz vor oder um die Trade-Deadline herum, was danach passiert ist mit dieser Defense und was jetzt auch durch ihre Rookies, durch diese Verstärkungen, die sie dann noch on top haben, abgesehen davon, dass sie eine wahnsinnig junge und sehr, sehr potenziell starke Secondary haben, mit ihren Draftpicks aus den letzten Jahren, hatten wir auch vor kurzem mal diese ganzen Second-Rounder, die sie auf Safety und Cornerback sich da gedraftet haben. Chicago war, bevor Montez Sweat kam, auf Platz 28, was die Scoring-Defense betrifft in der Liga, und auf Platz 23, was die Total-Defense, also was die Yards pro Spiel, die zugelassenen, betrifft. Ab dem Zeitpunkt, dass Montez Sweat ins Team kam, und ich meine, wir gehen da davon aus, dass ein Spieler in einem neuen System ein bisschen erstmal heiß laufen muss, war Chicago auf Platz 6, was die Scoring Defense betrifft, und auf Platz 10, was die zugelassenen Total Yards betrifft. Also, was ein Spieler da ausmacht, hat man gesehen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Matt Eberflus, der Head Coach, immer noch Trainer ist, obwohl er nur 10 Spiele gewonnen hat und 24 verloren hat, seit er bei den Bears ist, oder, Konsti?
Sehe ich auch so. Dazu kommt noch ein Spieler, dem ich noch ganz kurz die Bühne geben will, ist ein Fünftrunden-Pick der Bears. Austin Booker ist einer meiner absoluten Sleeper-Picks, vor allem wenn man in so Dynasty-Fantasy-Ligen spielt, wo es auch dann einzelne Defense-Spieler gibt. Der wird, weil die Edge-Tiefe außerhalb von Montez Sweat bei den Bears jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der sehr, sehr schnell Spielzeit bekommen wird. Und von allem, was ich gesehen habe, war das einer meiner absoluten Lieblingsspieler ein bisschen später im Draft. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Bears dann sogar vielleicht relativ schnell 2 sehr, sehr starke Edge-Spieler haben.
Gut, das war der Dynasty IDP-Tipp der Woche von Konsti. Kommen wir zum nächsten Team. Grille, wir waren vorher schon in der AFC Nord. da hast du noch ein Team aus der gleichen Division, was dafür spricht, dass sie recht hart zu bespielen sein wird.
Ja, das wird sie auch tatsächlich sein. Und für harte Spiele sind ja bestens bekannt die Pittsburgh Steelers. Und da mag man jetzt vielleicht sagen, okay, hey, die haben ja wieder hier einen positiven Rekord geschafft mit 10-7 und sind jetzt sogar in die Playoffs eingezogen. Aber meine Verbesserung hat dann eher vor allem damit zu tun, dass man eben auch die Pittsburgh Steelers mal vielleicht schöneren Football spielen sieht, weil das ist ja auch in den letzten Roethlisberger-Jahren damals schon immer weniger geworden, auch wenn er da manchmal seine 500-Yard-Spiele hatte, aber auch die waren teilweise grauenvoll anzusehen. Und da wissen wir ja alle, dass sie mit nicht nur Russell Wilson geholt haben, sondern eben auch von den Chicago Bears Justin Fields als zweite Option haben und dafür zusammen gerade mal ein paar Millionchen zahlen. Also das ist wirklich, also Russell Wilson alleine kostet ja nur 1,2 Millionen, weil den ganzen Rest die Denver Broncos bezahlen. Und da glaube ich eben fest dran und auch da bin ich dann wieder bei einem Namen im Trainerteam. Da ist dann eben Arthur Smith als Offensive Coordinator neu reingekommen, der bei den Atlanta Falcons jetzt halt als Headcoach nicht so sonderlich überzeugt hat, aber schon dafür steht, ein richtig kreatives Laufspiel und irgendwie halt da Ideen reinzubringen. Und ich meine, drei neue Ideen würden die Pittsburgh Steelers in meinem Kopf schon eben in eine ja offensive Explosion reinführen. Und das traue ich denen ja wirklich absolut zu. Dafür stehen sie halt auch mit Najee Harris und Shaylen Warren, der letztes Jahr als undrafted vor zwei Jahren da wirklich eigentlich auch sehr gut eingeschlagen ist neben Harris. Und ich glaube, dass das alles in Verbindung mit einem Russell Wilson, der als Game Manager mit so ein, zwei, drei verrückten Würfen, für die er ja immer trotzdem noch steht, pro Spiel, da wirklich was aufzaubern kann, das neben der, naja, wissen wir alle, TJ Watt, Defense mit Highsmith und ja dem ganzen anderen Rest da wirklich eine ja sehr unangenehme Nummer werden kann.
Also du sagst Arthur Smith, übrigens Russell Wilson will ich gar nicht hören, Justin Fields muss es sein, sagt mein Dynasty-Team zumindest. Der lungert bei mir in meiner Superflex auf der Bank rum und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Das sollte mein Franchise-Player sein. Pustekuchen, aber ich hoffe,
Chell, es ist Justin Fields. Jalen Warren hat ja angedeutet, dass vielleicht Justin Fields sogar bei ein paar Returns, weil es gibt ja da neue Return-Regeln vielleicht steht er ja da auf dem Feld und marschiert dann mal durch.
Dann kann ich ihn ja als Quarterback aufstellen, wenn er Returns macht. Ja. Du sagst Arthur Smith, Jan, wie siehst du das denn? Da haben wir wieder Huhn oder Ei. Also 2 Jahre war es eine Top-10-Offense in Tennessee, die ihm dann wahrscheinlich auch den Job als Headcoach in Atlanta verschafft hat. Aber der Kollege hatte halt Derrick Henry in seiner Prime im Backfield und Ryan Tannehill als Quarterback. Also am Quarterback lag es jetzt nicht. Vermutlich lag es doch am Running Back. Jetzt hat er Harris und Jalen Warren. Nichts für ungut, aber die beiden sind von Henry in seiner Prime ja doch sehr weit entfernt. Ist Arthur Smith ein guter Offensive Coordinator oder nicht, Jan?
Also wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann würde ich sagen, nein. Da muss man ganz klar sagen, dass er an der Seitenlinie der Falcons schon sehr komische Entscheidungen getroffen hat und einfach als Head Coach, der da Selbstvertrauen ausstrahlen soll, für mich keine gute Figur abgegeben hat. Da war schon mit dem Hin und Her der Quarterbacks, Ridder, Heinicke, wann wird wer gebencht und warum und wie wird Bijan Robinson eingesetzt, fand ich, hat er nicht das Optimale bei den Falcons rausgeholt und das hat ihn am Ende auch seinen Job gekostet. Ich würde da eher die Hoffnung in Mike Tomlin setzen, der schon wieder gezaubert hat, letztes Jahr schon wieder einen positiven Rekord. Sie haben es in die Playoffs geschafft, obwohl sie die 6th wenigsten Passing Yards hatten, die 2th wenigsten Passing Touchdowns. Sie hatten eine Bilanz von 13 Touchdowns und 9 Interceptions. Das klingt alles andere als nach Playoffs, aber sie haben es halt wieder mit dieser beinharten Defense trotzdem geschafft. Also jetzt haben sie viel mehr Möglichkeiten in der Offensive. Da würde ich wirklich mehr auf Mike Tomlin setzen und weniger auf Arthur Smith.
Aber genau das ist ja quasi mein Pick, weil Daddy hat es angesprochen, also Arthur Smith hat sich bei den Titans, wo er ganz, ganz viele Jahre war und dann eben als Offensive Coordinator schon einen Namen gemacht. Und es gibt auch manche Leute, die funktionieren dann einfach als Head Coach nicht, weil vielleicht die ganzen Aufgaben, denen über den Kopf wächst. Und Tomlin hatte irgendwie gefühlt ja letztes Jahr alles alleine zu verantworten und der gibt jetzt quasi diese Offense, die ja wirklich, wie du hast gerade die Zahlen genannt, also das ist ja, das, da kannst du die letzten 10 Jahre, glaube ich, durchgehen. Das ist niemals ganz oben gewesen, dass du gesagt hast, wow, die Steelers Offense überzeugt. Und jetzt kann sich Tomlin auf die Seite konzentrieren und übergibt eben mit Arthur Smith an den Mann, der ja einfach trotzdem einen Ruf oder ein Arbeitszeugnis vorweisen kann, das eben funktioniert. Und dann hast du mit Russell Wilson und dann ja, eben die angesprochenen Running Backs, Pat Freiermuth, hast noch George Pickens, der Big Plays eben machen kann. Also das kann schon eine Russell-Wilson-Pickens-Kombi auch werden. Also das glaube ich einfach, dass das ein smart Move von den Steelers war, da einfach Arthur Smith gleich zu holen, der ein und dann eben drauf zu setzen, dass er seine früheren Tage zurückbringt.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass die zweite Reihe Arthur Smith deutlich besser steht als die erste Reihe als Head Coach, wo er zu viel machen muss. Also da vielleicht tut ihm dieser Schritt zurück gut und er kann sich dann auf eine Sache konzentrieren und dann die Steelers nochmal auf ein neues Level heben. Da bin ich komplett bei dir.
Ich bin nur gespannt, welchen Wide Receiver sie sich dieses Jahr wieder aus dem Hut zaubern. Ich meine, Mike Tomlin ist ja bekannt dafür, dass er aus...
Sag's nicht, ja, Gelände Gold gesagt, macht. Nicht.
Ja, genau. ich hätte jetzt gesagt, dass irgendwelchen Kassierern plötzlich einen 1000-Yard-Receiver macht. Aber hinter George Pickens sieht's da bei den Steelers, zumindest auf dem Papier, derzeit schon ein bisschen mau aus. Du hast noch Roman Wilson, den Drittrunden-Pick, und Van Jefferson, der letztes Jahr, ich hab's gerade nochmal nachgeschaut, 210 Yards gefangen hat.
Den da hatte ich übrigens auch in meiner Dynasty-Liga, Van Jefferson, weil ich mir gedacht habe, der wird bestimmt die Nummer 2 bei den Rams. Und da war ich mir doch nicht ganz sicher und habe Puka Nacua noch in der letzten Runde vom Rookie-Draft geholt. So als Backup für Van Jefferson. Naja.
Gut. Damit alles richtig gemacht. Ja. Nee, aber dahinter wird's, also hinter George Pickens und gut, Pat Freiermuth als Tight End, wird's halt wirklich, wirklich eng. Und da fehlen dann halt auch für einen Russell Wilson vielleicht dann doch halt nochmal die ein oder andere Anspielstation, vor allem, weil du das als Defense einigermaßen auch einfach ja gameplanen kannst, wenn du weißt, okay, sie haben irgendwie zwei Passspielwaffen und ansonsten können sie vor allem halt laufen.
Unfassbar, wie du über Scotty Miller hinweg siehst.
Gibt's den auch noch?
Den gibt's auch noch. Ich bin wirklich gespannt, wie sie die Quarterbacks einsetzen, ob sie sich die Arbeit teilen oder ob erstmal Wilson als klarer Starter ins Rennen geht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir beide am Feld sehen. Ich glaube, dass Fields bewiesen hat, dass er auf jeden Fall eine Waffe sein kann mit seinem Laufspiel. Und wenn du das in den richtigen Momenten einsetzt, dann wird die Steelers Offense auf jeden Fall belebt.
We want Fields. Woche 2 spätestens.
Oh ey, das ist natürlich auch mutig.
Erstes Heimspiel, drittes Viertel schreien sie nach Justin Fields, die Steelers.
Ich sage euch mal so, die Steelers starten wahrscheinlich mit einem schönen 10-7 oder so in die Saison, weil die Defense, um das nur kurz abzurunden, wenn TJ Watt und Cam Hayward fit bleiben, die haben von den Ravens noch als Linebacker Patrick Queen geholt, das war vielleicht eine der Baustellen, die sie letztes Jahr da in dem Bereich noch hatten, das haben sie adressiert. Also die Defense, also die kann schon wieder alleine auch ihre Spiele gewinnen und dann ist eben auch dadurch der Druck von Arthur Smith ein bisschen weg, dann auch irgendwie entspannter in die Saison reinzustatten. Bei den Steelers reichen oft halt auch deine 14, 20 Punkte und vielleicht braucht es alles ein wenig Zeit und dann läuft es auch.
Die Steelers-Fans sind auf jeden Fall von Matt Canada erlöst worden, genauso wie die Atlanta Falcons von ihrem Headcoach Arthur Smith. Machen wir einen Sprung, gehen wir zu Consti. Apropos Atlanta Falcons, warum sollen die denn jetzt einen Sprung machen? Weil sie einen anderen Headcoach haben, oder wie?
Einen anderen Headcoach und tatsächlich sogar zwei Quarterbacks, mit denen du jetzt ins Rennen gehen kannst, die beide besser sind als Desmond Ridder. Das war meine Kurzbewertung der Falcons. Ich will es mal so aufziehen. Ja, wir haben alle viel über die Falcons beim Draft gelacht. Ja, dieser Pick von Michael Penix, kein Mensch versteht, wieso er gemacht wurde. Ich, meiner Meinung nach, ist auch immer noch nicht zu rechtfertigen. Hatten wir auch hier im Podcast, glaube ich, inzwischen zur Genüge. Was dennoch ein Fakt ist, auch die Falcons waren letztes Jahr nicht ganz schlecht, trotz Desmond Ridder als Quarterback. Und Mariota war doch da auch noch mit dabei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mhm. Sie waren trotzdem mit 7-10 Dritter in der NFC South, in einer Division, die sowieso nicht so wahnsinnig stark ist. Und jetzt hast du dir mit Kirk Cousins einen Quarterback geholt, bei dem du weißt, dass er liefern kann, sofern er fit ist. Kirk Cousins hatte natürlich seinen Achillessehnenriss. Da muss man natürlich gucken, wie fit ist der schon wieder. Aber ansonsten hast du ein Roster, wo du wirklich sagen kannst, da kann sich was bewegen. Du hast dazu noch, hast du dir noch zwei Wide Receiver geholt, die hinter Drake London beide spielen und beide, glaube ich, da auch ganz gut eingreifen können. Du hast Darnell Mooney per Free Agency aus Chicago geholt und dazu noch Rondale Moore von Arizona geholt. Der kam im Tausch für Desmond Ridder, wo, soweit ich habe mit ein, zwei Falcons-Fans gesprochen, die sind alle sehr, sehr froh, dass sie sich vor allem von dem entledigt haben. Und ja, damit hast du dann im Zusammenspiel mit Kyle Pitts, von dem du jetzt so langsam mal eine großartige Saison einfach erwartest, dem seine 50-Option haben sie auch im Sommer gezogen, Bijan Robinson und eben Drake London, hast du jetzt wieder so ein so offensive Grundbausteine, wie ich sie einfach bei einem Team sehr, sehr gerne sehe, und denen fitter Kirk Cousins einfach einen Pass nach dem nächsten servieren kann. Bijan vor allem, haben sich ja auch viele im letzten Jahr darüber aufgeregt, dass er noch eigentlich underused wurde von Arthur Smith. Das, denke ich, kommt in diesem Jahr ganz, ganz groß zur Sprache. Und natürlich stehen hinter der Defense so ein paar Fragen in Sachen Yards. Ich habe nochmal in den Liga-Vergleich so ein bisschen geschaut. War die Defense auch im letzten Jahr schon nicht wahnsinnig schwach? Du hast mit AJ Terrell auch einfach einen unfassbar starken Corner. Das einzige große Verbesserungspotenzial besteht bei den Takeaways. Sie hatten letztes Jahr nur 8 Interceptions. Da wurde jetzt auch in diesem Sommer nicht allzu viel geschraubt. Aber mit der Offense, und wir hatten es vorhin, die NFL ist eine Passing League, kann ich nur sagen, ich glaube, mit einem fitten Kirk Cousins und im Zweifel mit ein, zwei Würfen von Michael Penix, der sonst aber, denke ich, erstmal auf der Bank sitzen wird, hast du ein so solides Fundament, dass ich sage, in der Division, und das ist einfach mit den Saints, Bucks und Carolina, ist das jetzt auch einfach nicht so wahnsinnig schwierig, die Division zu gewinnen und zumindest mal in die Playoffs einzuziehen. Und das ist mal das absolute Minimum, was Atlanta meiner Meinung nach in diesem Jahr schaffen muss.
Und das wäre ja dann ein Sprung. Was auch für Atlanta spricht, wie du schon sagst, die Division ist vermutlich up for grabs. Die Buccaneers haben diese Division letztes Jahr mit 9 Siegen gewonnen, muss man auch dazu sagen. Also auch das war jetzt nicht überzeugend, sondern sind halt da so reingerutscht. Haben es aber dann natürlich in den Playoffs gar nicht so schlecht gemacht. Für Atlanta spricht noch, auch fürs Protokoll, letztes Jahr hatten sie das zweitleichteste Schedule, also gemessen an den Records der gegnerischen Teams, gegen die sie antreten mussten. Und dieses Jahr sogar das leichteste, den leichtesten Spielplan in der Liga. Wenn das kein Sprung wird, dann war es nicht. Gut, kommen wir zu unserem vorerst letzten Team, Jan. Ja, mit denen müssen wir natürlich enden, weil die machen jedes Jahr einen Megasprung. Ein Big Splash, den gibt's immer im Big Apple. Und er kommt halt dann blöderweise nie. Aber warum kommt er denn dieses Jahr?
Also Konsti hat mir eben schon den Cheat-Pick vorgeworfen. Hier nehme ich ihn komplett auf mich. Es ist natürlich leicht zu sagen, ich habe mich als letztes Team für die New York Jets entschieden. Die haben einfach keine andere Wahl. Die müssen besser werden. Die müssen 10 Sprünge nach oben machen. Warum? Weil halt einfach von ihrem Titelfenster, was sie sich mit Aaron Rodgers erhofft haben, ein Jahr weg ist. Ein Jahr vergeudet wurde durch die Verletzung direkt im ersten Spiel. Und da schwebt so dieser Begriff All-In über diese Saison. Die müssen einfach abliefern. Die Voraussetzungen sind da. Sie hatten letztes Jahr schon eine bockstarke Defense, die dann wirklich auch den Teil der 7 Siege eingefahren hat in der Saison. Also 7-10 ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Die meisten Spieler konnten sie halten. Safety John Whitehead haben sie verloren. Bryce Huff und Franklin Myers sind weg. Aber Robert Saleh ist dafür bekannt, dass er immer noch eine starke Defense aufstellen kann. Und dann wird einfach der große X-Faktor: Wie präsentiert sich Aaron Rodgers? Wie präsentiert sich seine O-Line? Wie funktioniert das mit den Wide Receivern, die er ja größtenteils nur aus Trainingscamps kennt, wenn er nicht irgendwie Packers-Vergangenheit hat? Und da müssen sie einfach ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigen und ganz klar, dass es für die Jets in die Playoffs gehen soll und da natürlich auch möglichst weit nach oben gehen soll.
Die Jets waren ja letztes Jahr bei Hard Knocks zu Gast. Dieses Jahr, das sollten wir auch noch nachtragen, sind es die New York Giants. Auch das wurde, glaube ich, erst nach unserer letzten Ausgabe bekannt gegeben. Apropos Robert Saleh, Grille, ich habe letztens wieder 300 gesehen.
Oh.
Robert Saleh ist Xerxes. Das ist irgendwann kommt das raus. Das ist er. Das ist 1:1. Noch ein paar Ringe ins Gesicht, das ist einfach.
Ich wollte gerade sagen, dass, wenn jetzt die Ringe mal irgendwie Halloween-Party oder so eben reinmachst, dann passt das wirklich wie die Faust aufs Auge.
Er muss halt 3 Meter groß, muss ich halt nur ein wenig strecken, aber ansonsten, das ist einfach. Ja, bei den Jets, das noch als Fact dazu, die Jets starten ja mit einem relativ schwierigen Spiel in San Francisco, Woche 1. Und danach spielen sie aber gegen die Titans, Will Levis, Rookie letztes Jahr gewesen, und sicher nicht, vielleicht noch ein wenig fehleranfällig gegen eine sehr starke Defense, das sollten sie ja weiterhin haben. Dann die Patriots, Rookie Quarterback, vermutlich. Die Broncos, Rookie Quarterback, vermutlich. Und die Vikings, ebenfalls mit einem Rookie Quarterback, vermutlich. Das heißt, sie könnten nach 5 Spielen bei 4-1 stehen und dann spielen sie zu Hause gegen Buffalo. Und dann eskaliert's, glaube ich, der Hype um die New York Jets, Jan, was meinst?
Ja. Die NFL hat ja auch quasi zugegeben, dass dieser Hype, dass sie da auf jeden Fall mitreiten. Sie haben 6 Primetime-Spiele in den ersten 11 Wochen, wo sie wirklich zugegeben haben, da ist ihnen Rodgers noch einen schuldig aus dem letzten Jahr. Da erhoffen sie sich einfach, dass die ein attraktives Team sind, über das gesprochen wird. Andere Teams haben nicht so viele Primetime-Spiele. Ich glaube, die Panthers haben, wenn überhaupt, nur 1 oder gar keins, wenn ich mich recht erinnere.
Die Panthers haben gar keins, ja.
Da zeigt schon, wie viel Hoffnung diese NFL auf die Jets legt.
Aber gleich,
ja, bitte?
Ja, ich wollte nur sagen, gleichzeitig ist halt einfach der Druck im Vergleich zu letztem Jahr, wo ja diese Buzz da einfach so groß drauf war und dieser Druck auf das Team, und dann ist es gleich nach 1,5 Minuten zerschellt, nachdem Rodgers da mit der Flagge reingerannt ist. Und jetzt geht es halt wirklich wieder mit einem Monday-Night-Spiel los gegen eine Defense von den 49ers, wo du die, also bei aller Erfahrung, die Aaron Rodgers hat, aber das muss der da mit reinnehmen in dieses Spiel. Und dann, wenn da irgendwas nicht klappt, also ich habe da echt ein wenig Bammel davor, dass das irgendwie... Also klar haben sie jetzt mit Tyrod Taylor dahinter jemanden, der besser als Zach Wilson ist, aber also ich weiß nicht, also das ist von der NFL schon so hingelegt, dass der Druck eigentlich unmenschlich groß auf die Jets ist und vor allem auf Aaron Rodgers ist, und dafür gibt's dann halt auch, Tyron Smith haben's zwar geholt, ne, der kann natürlich einiges, aber auch der ist verletzungsanfällig, wenn der da irgendwie ein, zwei, dreimal auf der linken Seite was durchlässt und dann Rodgers da getackelt wird, also ich glaube, da leidet ja einfach die ganze Jets-Community einfach von Sekunde 1 in dem Spiel. Also das wird schon, das ist schon sehr mit großer Anspannung verbunden alles.
Konsti, wenn es einer beurteilen kann, dann du als Patriots-Fan. Werden die Jets ihrem Hype gerecht? Das erste Mal seit über 10 Jahren.
Ich kann ja offen zugeben, dass ich die Jets überhaupt nicht haben kann. Von daher hoffe ich persönlich nicht. Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Die Division ist einfach wirklich gut. Also die Patriots, so wie mir das tut, dass du sagen kannst, da effektiv rauscanceln. Mit dem Roster werden die Patriots auch in dem Jahr in der Division nicht wahnsinnig viel holen. Aber davor hast du halt die Buffalo Bills, die jetzt seit Jahren eigentlich nur drum kämpfen, endlich in den Super Bowl zu kommen. Und du hast aber halt auch noch Miami, was ja genauso unbedingt angreifen will, mit vielen, vielen, vor allem offensiven Waffen. Von daher ist das für mich da ein ganz klarer Dreikampf um die Division. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, wo ich die Jets da einordnen würde. Mit einem fitten und gesunden Aaron Rodgers vermutlich auf 2 hinter Buffalo, obwohl Buffalo jetzt auch viele Abgänge hatte. Also für mich ist das total offen. Es kann sein, dass die Jets, wenn alles glatt läuft, da auf 1 landen. Oder es kann sein, dass sich die Division so wie im vergangenen Jahr aufstellt und die Jets im Endeffekt sogar vielleicht wieder die Playoffs verpassen. Was mir, wie gesagt, ganz gut gefallen würde.
Also ich würde schon sagen, dass die Division dieses Jahr eine größere Wundertüte ist als noch im letzten Jahr. Die Bills, du hast es angesprochen, haben da einige Veränderungen. Die Dolphins, mal legen sie 70 Punkte auf, mal ist es ihnen zu kalt und sie spielen katastrophal. Was ist mit den Patriots? Neuer Head Coach, neuer Quarterback. Da finde ich schon, dass jetzt eine größere Chance da ist. Da wird alles neu gemischt. Und wenn die Jets einen guten Start erwischen, dann können sie sich da oben auf jeden Fall mit festsetzen. Und dann, ich glaube, irgendein Team wird da ein bisschen abstinken. Es wird kein Dreikampf. Ich glaube, irgendein Team, die Bills oder die Dolphins, werden da negativ überraschen. Es wird eher ein Zweikampf. Aber das sehe ich schon dieses Jahr. Josh Allen muss sich neu orientieren. Tagovailoa spielt um seinen neuen Vertrag. das wird auf jeden Fall eine knackige Division.
Ja, das habe ich auch ganz dick im Kopf, dass gerade im Vergleich zu letztes Jahr die Division deutlich leichter werden könnte, weil die Bills habe ich da wirklich als eher größeres Fragezeichen auch, weil Josh Allen wird erstmals bezahlt. Auch was die in der Secondary abgegeben haben, Stephon Diggs ist nicht mehr da. Also ich glaube, da kann schon wirklich was passieren, dass die ein bisschen abstinken. Und dann eher die Dolphins und die Jets, wenn sie eben gesund bleiben auf allen Positionen, dann Mike Williams haben sie ja auch noch geholt. Also das kann mit Rodgers natürlich schon sehr, sehr gut funktionieren. Wenn halt alle gesund bleiben. Aber dann sind sie wirklich mit den Dolphins hier mein Favorit in der Division. Da sind die Bills eher schwächelnd in meinem Kopf.
Ich finde, das können wir so als Überschrift oder Untertitel zu jeder Folge, die wir jetzt noch haben werden, bis zum Saisonstart. Wenn halt alle gesund bleiben.
Ja, das haben wir die letzten zwei Jahre haben wir das schon diskutiert, aber das gehört natürlich irgendwie immer dazu. Das ist einfach so.
Klar.
Was ich noch ganz spannend finde. Wisst ihr, wer der Defense-Spieler war, der Aaron Rodgers im letzten Jahr verletzt hat?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Leonard Floyd. Wo spielt er jetzt? Bei den 49ers.
Allmächt. Wir drücken die Daumen. Also für Rodgers und natürlich vor allen Dingen für die Jets-Fans, dass da nichts passiert. Gut, kommen wir zum Ende der Folge noch ein bisschen, schauen wir noch, was noch für Teams da so rumschwirren. Wir haben auch euch gefragt, ihr habt zahlreich geantwortet, vielen Dank dafür. Auf Instagram haben wir euch gefragt, beim Kicker und bei der Footballerei, welche Teams aus eurer Sicht denn positiv überraschen könnten. Und da haben wir viele Antworten bekommen, nur so ein paar Beispiele, die Chicago Bears wurden genannt, Konsti, Patrick Marek, gute Verstärkung in der Offseason und im Draft. Die Raiders wurden genannt, Edward Finn, die Defense wird nasty, passt glaube ich ganz gut, und die Offense gut genug. Das ist die Frage mit diesen Quarterbacks, aber we believe in Gardner Minshew. Bengals back on track haben wir hier, die stimmen Jan zu. Die Chargers werden genannt, David Portman, mit klarem Scheme endlich ihr Potenzial abzurufen. Darauf warten wir seit Jahren. Hoffentlich klappt das mit Harbaugh. Die Packers, schreibt Eike Feldhusen, offensiv unberechenbar, defensiv mit aggressivem Defensive Coordinator Grille. Vielleicht geht da was.
Ja, auf jeden Fall geht da was. Nur ein Fun Fact dazu, in der ganzen Offense gibt's nur einen Spieler, der quasi über 26 ist, und das sagt ja, finde ich, schon alles. Also das ist auf Jahre hinaus aufgelegt, dass da wirklich was abgehen kann. Also ja. sehr guter Bold Pick. Oder sehr, gut, sehr guter Pick.
Weil Bold ist es ja gar nicht. Lob von deiner Seite. Daniel Wright, 35, schreibt, die Rams haben letztes Jahr schon gut mitgehalten und sind jetzt mit den Rookies, haben sie gut die Problemstellen angegangen, Konsti. Stimmst du zu? Und die Rams haben mal wieder ein paar Draftpicks gehabt. Ist ja auch was Neues.
Ausnahmsweise. Ja. Ich war jetzt kein Mega-Fan von dem Fisky-Pick, aber an sich, die Rams sehen jedes Jahr wieder gefährlich aus, solange Sean McVay da Trainer ist. Ja. Ich meine, klar, der Abgang von Aaron Donald tut weh, aber dass das wieder gefährlich werden kann und wieder sehr, sehr gut werden kann, da bin ich voll dabei.
Washington wird noch genannt, mehrmals sogar, Matthias und Olli, spannende Draftpicks und Free Agency, in der Division könnte was gehen. Den Cowboys gefällt das. Neuer Owner, GM, Coach, Quarterback, dadurch Aufschwung und Mentalität. Die Washington Commanders hatten wir vor zwei Wochen in der letzten Folge als Gewinner des Drafts genannt. Persönlich würde ich sagen, die Carolina Panthers, weil wenn man das schlechteste Team der Liga ist, dann kann es ja nur nach oben gehen. Was sagt ihr denn zu denen? Ich habe auch eine Mütze auf von denen heute zur Feier des Tages. Seid ihr mit der Offseason und dem Draft soweit zufrieden und seid ihr optimistisch? Ich meine, ihr müsst mal ein bisschen Euphorie verbreiten, die kommen ja nach München. Da muss doch was gehen, oder Jan?
Ich bin optimistisch, vor allen Dingen, weil sie Bryce Young letztendlich auch mal ein bisschen Hilfe an die Seite gestellt haben. Wir reden jedes Jahr darüber, dass Adam Thielen eigentlich am absteigenden Ast ist. Dann musste er letztes Jahr noch so viel tragen und hat es dafür eigentlich wirklich gut gemacht. Jetzt haben sie im Draft noch Xavier Legette dazu geholt. Sie haben Deontay Johnson von den Steelers dazu geholt. Also damit sollte er arbeiten können und dieses Jahr beweisen, warum er letztes Jahr an Nummer 1 gepickt wurde. Und er muss es auch machen, weil sonst ist seine NFL-Karriere möglicherweise schneller beendet, als sich das alle vor dem Draft letztes Jahr vorgestellt haben. Also da ist er auch ein bisschen unter Druck, schon in Jahr 2.
Ich bin mal gespannt, ob wir Young auch mal under Center sehen und nicht immer so wie so ein Gartenzwerg hinter der O-Line stehen und nach 3 Sekunden auf dem Boden liegen. Das wäre mir sehr, sehr recht. Dave Canales, neuer Headcoach, Baker Mayfield und Geno Smith sind vermutlich schon zufrieden gewesen mit seiner Arbeit. Mal schauen, was er in Carolina macht. California Riot hat auch die Panthers übrigens genannt. Grüße nach Köln. Mein Beileid, ich weiß, wovon ich spreche. Und Rene Linsenmeier, die Panthers, weil alles außer letzter eine positive Überraschung ist.
Ja, es stimmt auch. Jan hat es ja schon gesagt, sie haben kein einziges Primetime-Spiel. Sie spielen dann irgendwie auch in der Saison vielleicht ein wenig im Schatten und dann Bryce Young vielleicht einfach ein wenig freier auf. Die Umstände sind wirklich ein wenig besser. Deontay Johnson hast du ja genannt, Adam Thielen ist auch noch da, also als erfahrener Receiver. Also ich glaube schon, dass es sich da besser da zeigen können und eben halt eben aus dem Schatten raussehen. Ich habe da irgendwie gelesen, man kann die Saison der Panthers, wenn man alle 8 Heimspiele sehen will, dann kann man sich Stadiontickets insgesamt für unter $600 kaufen, also für alle 8. Und wenn man in Amerika dann von daheim aus mit allen Privatsender-Angeboten alles Spiele sehen will, dann kostet es irgendwie fast $1,000. Also auch das zeigt ja irgendwie, die Panthers laufen sowas von unterm Radar und dann kannst du doch da schön befreit aufspielen.
Ja, Netflix ist jetzt auch dabei. Ja. Netflix sitzt jetzt auch auf dem NFL-Broadcast-Karussell. Mal sehen, wo das noch alles hinführt. Gut, das war's von unserer Seite. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen?
Rundum zufrieden.
Da wird geschüttelt. Alles wurde gesagt. Wir danken fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 7. Juni, also noch vor der Europameisterschaft. Und da haben wir also alle noch viel Zeit und viel Muße. Da werden wir uns dann um Teams kümmern, denen vielleicht eine schwere Saison bevorsteht. Da könnt ihr uns also dann nach der Folge beschimpfen, dass wir alle keine Ahnung haben. Das könnt ihr generell tun. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns abonniert, solltet ihr das noch nicht tun, auf dem Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und Jan hebt den Finger und hat noch etwas anzumerken.
Oder aber, wenn wir halt jinxen sollen und euer Team runter machen sollen, damit es dann top performt, schreibt uns gerne Vorschläge, über wen sollen wir lästern, welche Teams können gar nichts. Das sprechen wir gerne an, genau. Und dann helfen wir euch. Vor 2 Jahren, weiß ich noch, Daddy mit seinen Vikings, immer dagegen gewettet, immer gewonnen, das hat schon mal funktioniert. Gerne Vorschläge über Social Media und Mail an uns.
Schreibt uns, im Zirkus Krone steht ein Spruch, eure Gunst ist unser Streben oder so. Das fand ich als Kind immer sehr beeindruckend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ade und schöne 2 Wochen.
Servus. Ciao, zusammen.
Have your thighs ever chafed? Chafe is no joke, but thanks to Megababe, it's also no problem. Megababe's Thigh Rescue glides onto skin so that chafe is a thing of the past. Experience what 10,000 five-star reviewers rave about at megababebeauty.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their 6 pools on 3 different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com. Tom.